Ihr Lieben, drei Sabbate in 4 Wochen, ich hier vorne, danach reicht es auch erstmal für euch, oder? Da verspreche ich euch, da kommt eine Pause. Aber ich bin froh, auch heute hier zu sein. Ich bin froh über das Thema, das ich ausgearbeitet habe und heute mitgebracht habe. Lasst uns da hineingehen. Vielen Dank für das Orgelstück jetzt zu Beginn der Predigt. Diese hohen Töne, die so schwirrten, ne? Da stellte ich mir richtig vor, wie so der Heilige Geist im Bild von vielen Schmetterlingen hier hineinströmen in diesen Saal, um jetzt zu erfüllen. Und das wünsche ich uns. Ich wünsche uns allen den Geist Gottes, der jetzt zu uns spricht und ja, dass es in uns hineindringt. Das Jahresmotto 2018, ja, unglaublich, dass wir schon im Jahr 2018 wieder sind. Unsere Freikirche lautet: Unser täglich Brot gib uns heute. Stimmt das? Ja, gut, okay. Ich habe nämlich nicht nach, aber das stimmt, ja, genau. Unser täglich Brot gib uns heute. Es ist ein kurzer Vers, der vielen bekannt ist, und er stammt aus dem Gebet Jesu namens Vater unser, so wie wir es dann irgendwann mal benannt haben. Das ist das bekannte Gebet, das Jesu gesprochen hat. Unser täglich Brot gib uns heute. Offenbart aber eigentlich, und er lehrt uns, wie wir beten sollen, offenbart ein tiefes Verständnis. Und zwar die Erkenntnis des Menschen, also von uns, dass wir in einer tiefen Abhängigkeit stehen zu Gott. Und zwar erstmal körperlich gesprochen. Wir befinden uns in einer körperlichen Abhängigkeit zu Gott. Wir brauchen das tägliche Brot, um zu überleben. Und letztlich, wenn man alles ins kleinste Detail hinunterbricht, erkennen wir und dürfen wir erkennen, solange wir gläubig sind, dass es von Gott allein kommt. Dass Gott uns das tägliche Brot gibt. Wir stehen in Abhängigkeit zu ihm. Ob wir es wissen oder ob wir es nicht wissen, ob wir es wollen oder nicht. Zu dieser Tatsache gibt es eine Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, und zwar, die ich gelesen habe neulich, eine Erfahrung, die eine kleine Mission in Südangola, Afrika gemacht hat. Als in Europa nämlich und auch in vielen anderen Ländern dieser Welt ein heftiger Krieg tobte, der Zweite Weltkrieg, kämpfte, also in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, diese Region in Nabu, in Südangola, mit einer starken Dürre und einer anstehenden Hungersnot. Die Erde brachte keinen Ertrag mehr hervor. Und da gab es eben diese kleine adventistische Mission, und sie entschied sich, aufgrund dieser Notlage, in der sie nun waren, 3 Tage ins Gebet zu gehen. Eben weil sie ihre Abhängigkeit erkannten, in der sie stehen, und wussten, dass nur Gott letztlich ihnen helfen kann. Unser täglich Brot. Gott, gib uns heute. Nach 3 Tagen des Gebets ereignete sich ein Wunder. Und zwar fiel Manna vom Himmel auf diese trockene Erde. Genau das Manna, das noch einer oder das wir noch kennen, letztlich nur aus den Erzählungen des Alten Testaments, als das Volk Israel in der Wüste war, auf der Wanderung und nichts zu essen hatte. Weiße, popcornartige Krümel, sowieso Brotkrümel, Kuchen ähnlich, die honigsüß waren und reich an Nährstoffen, bedeckte das Land um die Mission herum, an genau 6 Tagen der Woche, außer an einem Tag, und zwar am Sabbat. Da fiel kein Manna vom Himmel. Diese kleine Mission erlebte das Wunder Gottes und überlebte dadurch auf eine sehr wundersame Art und Weise. Da Angola grundsätzlich ein armes und trockenes Land ist, fiel daher über viele Jahre und sogar Jahrzehnte dieses Manna vom Himmel und ernährte ständig und stetig eben unsere Mission vor Ort dort. Und dann kam der Bürgerkrieg dieser heftige Bürgerkrieg, der hineinzog, die Rebellen, die hineingezogen sind, und dieser Krieg wütete jetzt über 20 Jahre. Und die Rebellen haben diese Gegend eingenommen, die Mission wurde gezwungen zu schließen, und wie sie ihre Türen schlossen, hörte auch das Manna auf. Kein Manna fiel mehr vom Himmel. Nach 20 Jahren, wir sind jetzt bei der Wiedereröffnung, es war so um die Jahrtausendwende, ich glaube 2002 soll es gewesen sein, da wurde mit einem großen Fest diese adventistische Mission wiedereröffnet und wieder zum Leben erweckt, und Gott beschenkte die Menschen mit einem ganz besonderen Segen. Über Nacht, am Eröffnungsmorgen, fiel mehr Manna als je zuvor, nach 20 Jahren wieder auf dieses Land. Und zwar so viel, dass das ganze Land tief bedeckt war eben mit dieser Nahrung, so dass nicht nur sie davon essen und zeugen konnten, sondern letztlich auch viele in der Nachbarschaft. Das Land war überdeckt mit weißem Popcorn. Was für ein Segen und welch vor allem eine Botschaft, die Gott an seine Menschen hier richtet. Unser täglich Brot gib uns heute. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wozu erzähle ich euch die Geschichte aus Angola und habe ich nicht das Thema verfehlt, denn ich habe doch was anderes im Kopf, was die Überschrift und das Thema der Predigt angeht. Aber dazu kommen wir jetzt. Auch die Jünger Jesu begaben sich, wie schon das Volk Israel, ich habe es gerade erwähnt, im Alten Testament, in eine völlige Abhängigkeit zu Gott. Denn sie entschieden sich, ihr Heim und alles, was sie hatten, ihre Sicherheiten zu verlassen, um mit Jesus sich auf den Weg zu machen. In völliger Abhängigkeit zu sein, weil sie nicht mehr ihrem Lohn nachgingen und auch damit dann ihr täglich Brot nicht mehr selbst finanzieren konnten. Das Volk im Alten Testament wanderte durch die Wüste und die Jünger wanderten mit Jesus. Und eben hier hinein spricht Jesus das Gebet, in ihre Lebenswirklichkeit hinein, wenn er ausspricht, unser täglich Brot, Herr, gib uns heute. Denn sie hatten eben nicht ihre eigenen Einnahmen und sie waren abhängig von dem Wohlwollen ihrer Mitmenschen und letztlich der Fürsorge von Gott. Unser täglich Brot gib uns heute. Und dann schließt eben in diesem Gebet Jesus die folgenden Worte mit an, indem er sagt, und vergib uns unsere Schuld. Und nun passiert hier ein Wechsel. Dieser Teil spricht nun die geistliche Komponente des menschlichen Lebens an. Das täglich Brot spricht in allererster Linie die körperliche Komponente an. Und vergib uns unsere Schuld spricht nun an die geistliche Ebene des Menschen. Hierbei geht es erstmal simpel ausgesprochen um die Schuld, die wir als Last mit uns tragen. Und dann unsere Beziehung zu Gott, den wir bitten, dass er uns diese Schuld vergibt und uns diese Last von den Schultern nimmt. Und vergib uns da, wo wir schuldig geworden sind, Gott. Da, wo wir durch unser Handeln schuldig wurden an anderen Menschen oder an uns selbst. Da, wo wir Sünde geladen haben, aufgeladen haben auf uns. Und das hört sich erstmal sehr abstrakt an. Doch umso enger wir eine Beziehung zu Gott führen, jeder von uns, ganz individuell und persönlich, umso enger deine Beziehung zu Gott ist und umso mehr du von ihm erhellt wirst durch den Geist Gottes, umso mehr werden wir das Konzept von Sünde und Schuld verstehen in unserem eigenen Leben hinein. Es geht, wenn wir von Schuld und Vergebung sprechen, immer um die Umstände, für die ich verantwortlich bin oder ich verantwortlich gemacht werden kann. Da, wo es Disharmonie, da, wo es zur Disharmonie gekommen ist, da, wo es zu Verletzungen gekommen ist, da, wo es zu einem Bruch gekommen ist, da, wo es zu einem Streit gekommen ist, zu Hass, Wut, Einschüchterung und Tränen, immer dort, wo etwas so Negatives passiert, dass eine negative Energie und eine negative Aura um uns herum schürt und eben diese Attribute zu Vorschein kommen, genau darum geht's. All das liegt auf uns und es vergiftet uns. Es vergiftet die Beziehung zueinander, es vergiftet meinen eigenen Geist, es vergiftet meine Beziehung zu Gott. Es geht hierbei um nichts anderes als um beschädigte Beziehungen. Und eben auch ist die Beziehung dadurch automatisch, meine Beziehung zu Gott, geschädigt. Und daher bitten wir, oder Jesus betet es uns vor, vergib uns unsere Schuld, Gott. Damit wir eben von dieser Last befreit werden und unsere Beziehung zu Gott Vater wiederhergestellt wird. Zu diesem Gebet übrigens kommt es, weil die Jünger selbst Jesus bitten, im Lukas-Evangelium kann man das nachlesen, und sie zu ihm sagen, Meister, lehre uns beten. Und sie bitten ihn drum, nicht weil sie nicht wussten, wie man betet. Sie sind Juden und sie wuchsen auch auf mit ihren Gebeten und Gebetsformeln. Doch sie baten Jesus drum, da sie erlebten, dass eben Jesu Gebet und Jesu Gebetszeit mit seinem Vater eben anders gewesen ist. Authentischer, lebendiger, näher dran gewesen ist. Und sie erlebten auch dann Jesus in seiner Art, wie er umgegangen ist mit seinen Mitmenschen. Und da war eine klare Unterschied zu erkennen zwischen dem Leben Jesu und der Art und Weise, wie er betet, und den Gebeten, so wie sie sie kannten und wie sie aufgewachsen sind. Und weil sie dieses authentische Echte an ihm sehen, fragen sie ihn und bitten ihn, Herr, lehre uns das rechte Beten. Denn auch wir wollen eben dieses Echte. Und dann lehrt er sie. Und vergib uns unsere Schuld. Und jetzt kommen wir zu einem sehr herausfordernden Abschnitt. Diese Bitte, vergib uns unsere Schuld, endet nicht mit einem Punkt, sondern wird erweitert mit der Aussage, wie auch wir, Gott, vergeben unseren Schuldigern. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was Jesus hier eigentlich macht, ist in allererster Linie, dass er aufzeigen möchte, dass es hierbei, bei dieser Schuld- und Vergebungsfrage, immer um eine Wechselwirkung geht. Vergib uns, denn auch wir vergeben. Es ist der einzige Abschnitt des Gebets, interessanterweise auch, den Jesus dann nochmal kommentiert und dann auch nochmal kurz auslegt. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 6, da wo dieses Gebet auch aufgeschrieben ist, haben wir in Vers 14 und 15 nochmal folgenden Zusatz. Da heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Aber im Umkehrschluss, Vers 15, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergebungen auch nicht vergeben. Lasst uns noch mal einen kurzen Moment bei diesem Aspekt bleiben. Zuallererst kommt die Erfahrung der Vergebung, und zwar, dass Gott mir vergibt und mich annimmt. Und diese Erfahrung der Annahme und der Vergebung, die ein jeder Mensch erlebt, wenn er dann Christ wird, wenn er die Bekehrung hat in seinem Leben, diese Erfahrung wirkt wie in Medizin auf unsere Seele, auf unseren Geist und verändert uns als Menschen ja von Grund auf. Aus verhärteten, selbstbezogenen, egoistischen Herzen werden sanftmütige und wohlwollende und ausgerichtet auf den anderen Herzen. Und das ist ein Wunder Gottes an uns. Und dies geschieht automatisch durch die Annahme, weil er uns annimmt. Passiert das mit dir? Es geht gar nicht anders. Und mit der Vergebung von ihm wird dann Schuldenerlass oder Schulderlass zu einer Lebensmaxime in unserem eigenen Leben. Und Jesus deutet gezielt darauf hin, dass das eine das andere bedingt. Und zwar in beide Richtungen hin. Eine Wechselwirkung eben. Wenn wir nicht vergeben, wie können wir Vergebung erwarten von Gott? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Und die Bibel spricht es noch radikaler und noch deutlicher aus. Gott vergibt uns, solange wir nicht bereit sind, unseren Mitmenschen zu vergeben. Und unabhängig der Frage, wer in dem Bruch schuld ist, mache den ersten Schritt. Bist du nicht bereit? Hältst du fest? Entziehst du dich der Situation? Bist du nicht bereit? Versuchst du, die Situation zu vermeiden und lebst damit? Und bist nicht bereit, ist es Gott auch nicht. Und nicht, weil er nicht will und einfach dich strafen möchte dafür, so im Sinne von einer Belehrung, wenn du nicht willst, werde ich auch nicht, sondern weil es gar nicht geht, weil die Wechselwirkung sich bedingt. Denn für Gott geht es immer um Frieden und Liebe unter den Menschen, unter seinen Kindern. Und Frieden und Liebe untereinander, weil er Friede und Liebe ist. Du kannst nicht Einklang erbitten mit ihm, aber keinen Einklang haben wollen mit deinen Mitmenschen. Du kannst nicht im Einklang leben mit Gott und denken, alles ist in Ordnung in meinem Glaubensleben, aber da gibt es den einen Bruder, die eine Schwester, den einen Typen da, den kann ich nicht mehr riechen. Und wir meiden uns, wir gehen uns aus dem Weg. Warum? Weil da ein Bruch ist. Weil da Worte gefallen sind, weil da etwas passiert ist. Und unabhängig davon, wer schuld ist, solange das nicht aufgehoben wird und man sich dem abwendet und man damit versucht zu leben, da passiert das auch nicht, das funktioniert nicht. Und wenn man denkt, das funktioniert, dann lügt man sich da selbst was in die Tasche. So verstehe ich diesen Text hier. Zurück zur Geschichte, die in Angola stattgefunden hat. Ihr Lieben, bis auf den heutigen Tag hin erlebt diese Gemeinschaft dieses Wunder Gottes. Manna fällt vom Himmel, auch heute noch. Ich habe es auch nicht glauben wollen, ne? So ungläubig sind wir dann doch. Interessant, ne? Und dann erstmal gegoogelt und dann zack, kommst du auf YouTube und dann gibt es ein Video, das unsere Kirche dann dort natürlich dann sofort gedreht hat, ne? Um das nochmal auch in Film in Bild und Ton dann auch festzuhalten. Manna, das vom Himmel fällt. Und somit ist aus dieser kleinen adventistischen Mission im Laufe der Zeit ein Dorf geworden. Denn viele, die jetzt bekehrt sind, wollen natürlich in diesem Dorf, an diesem Ort bleiben und von diesem Wunder sich nähren. Ja, und somit haben wir jetzt dort nicht mehr eine kleine Mission, sondern einen kleinen Ort. Und hierbei, in dieser Geschichte in Angola, gibt es eine sehr interessante Eigenart mit dem Manna, die aus dem Bericht hervorkommt. Und diese Eigenart möchte ich auf jeden Fall noch mit euch teilen. Und zwar folgendes. Immer, wenn jemand aus dieser Gemeinschaft mit Gott nicht im Reinen ist, immer wenn jemand aus dieser Gemeinschaft mit Gott nicht im Reinen oder mit seinen Mitmenschen nicht im Reinen lebt, also anders gesagt, also immer wenn Sünde gelebt wird und derjenige nicht bereit ist, es zu bereinigen, also so wie man klassisch sagt, in Sünde lebt, da nicht raus möchte, immer wenn die Beziehung zu seinem Gott und immer wenn die Beziehung zum Mitmenschen gestört ist, immer dann fällt kein weißes, süßes Manna vom Himmel, sondern rotes, das bitter schmeckt. Ich fand das faszinierend. Und vielleicht weiß die Gemeinschaft, diese Kommune, diese Kirchengemeinschaft, was auch immer, dieser Ort, vielleicht weiß sie noch gar nicht um diese Disharmonie, weil sie im Verborgenen passiert, aber Gott macht es öffentlich. Und dann fällt nicht weißes, sondern rotes Manna vom Himmel, das bitter schmeckt. Welch eine klare Botschaft direkt aus dem Himmel, direkt von Gott an seine Kinder. Von dieser Botschaft können wir lernen, denn er würde es bei uns nicht anders machen. Und was Gott damit zum Ausdruck bringt, ist, lebt nicht damit. Ich toleriere es nicht. Ich möchte es nicht in meiner Umgebung haben. Es funktioniert nicht, eben wegen dieser Wechselwirkung. Klärt es, deckt es auf. Deckt die Sünde auf und sprecht sie an. Räumt sie aus dem Weg, aus der Welt. Stellt Frieden, Recht und Ordnung wieder her. Lasst es nicht, vertuscht es nicht, schiebt es nicht unter den Teppich, sondern seid im Reinen und habt den Ehrgeiz und habt den Anspruch für euch als Gemeinschaft, all das immer im Reinen zu halten, sondern seid im Reinen untereinander und mit mir. Denn was anderes als meine Botschafter seid ihr. Und wenn es zwischen euch kein Frieden und Liebe gibt, wessen Botschafter seid ihr dann? Es funktioniert nicht. Und es zeigt er ihnen ganz deutlich mit diesem roten Manna, dass bitter schmeckt. Und vergib uns, Herr, unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Interessant ist auch an dieser Geschichte aus Angola, alle, die gesamte Gemeinde leidet, ohne dass ihr es vielleicht weiß, geistlich unter solchen Umständen. Denn wenn so eine Disharmonie in einer Gruppe herrscht, dann leidet man, auch wenn man es vielleicht noch gar nicht so bewusst mitbekommt. Man spürt es, irgendwas stimmt nicht. Und wir leiden dann alle gemeinsam, geistlich gesprochen. Und Gott zeigt es interessanterweise körperlich, indem er das Manna eben bitter werden lässt. Es bleibt nährhaft, sodass sie sich davon ernähren können, aber eben bitter als Mahnung und Zeichen. Und weil natürlich keiner dieses bittere Manna essen will, sind sie natürlich dann alle in Aufruhr und dann gibt es eine große Versammlung und dann wird so lange drüber geredet, bis es aufgedeckt wird und dann, wenn es aufgedeckt wird, wird es geklärt und dann, wenn es geklärt ist, ist es vom Tisch und dann herrscht eben wieder Friede und Liebe. Und dann prompt beim nächsten Mal fällt wieder weißes und honigsüßes Manna vom Himmel. Ist das nicht interessant? An den einzelnen Menschen, an jeden von uns gesprochen, lehrt uns die Bibel, lehrt uns Jesus in seinem Gebet. Erkenne Gott und wenn du ihn erkennst, erkenne deine Abhängigkeit zu ihm. Zweitens, erlebe, wie Gott dich annimmt und dir vergibt. Und es tut er nicht einmalig, sondern stetig. Und drittens, erkenne, dass in deinem Leben letztlich es immer nur darum geht, dass du mit Gott in Verbindung stehst. Was haben wir mehr in unserem Leben, als mit Gott in Verbindung zu stehen? Und eben diese Verbindung existiert einzig und allein dadurch, dass Gott uns annehmen will und bereit ist, unsere Verfehlungen uns zu vergeben, wenn wir sie vor ihm bringen. Und eben dann, wenn all dieser Prozess der Bekehrung und der Erneuerung des neuen geistlichen Menschen in uns, eben wenn das eben passiert, dann eben passiert und beginnt auch diese Wechselwirkung, von der ich jetzt in dieser Predigt gesprochen habe, dann tritt sie in Kraft. Dadurch wird Vergebung auch zu meiner Lebensmaxime, als zwingende Notwendigkeit, weil es anders gar nicht geht. Dann bin ich auch ein anderer und bereit zu vergeben, bereit Dinge zu klären. Und somit sagen wir, Gott vergebe oder sag ich hinein als Gedanken, vergebe, damit dir vergeben wird. Vergebe nicht, so kann auch Gott dir nicht vergeben. Doch wenn wir nicht vergeben, noch ein ganz kurzer Exkurs, wenn wir nicht vergebungsbereit sind und sagen, nein, ich nicht, er soll, sie soll oder wie auch immer, woran halten wir da eigentlich fest? In Situationen, in denen zu vergeben wir nicht bereit sind und lieber unversöhnt nebeneinander herleben oder vielleicht uns aus dem Weg gehen. Woran halten wir fest? An unserem Stolz? Ist es das, was uns hindert? Was ist unser Stolz? Und wohin führt uns unser Stolz? Und was gibt uns unser Stolz? Doch wie viel schöner und wundervoller ist im Gegensatz dazu die Erfahrung der Vergebung. Und jeder von euch, der das schon mal erlebt hat, kann davon ein Lied singen, wie wundervoll und schön das ist, wenn man das einmal erlebt hat. Wenn man diesen Schritt gemacht hat, wenn man bereit war, über seinen eigenen Schatten zu springen und wie die Auflösung dann ist und was es für ein Gefühl dann ist, wenn es behoben ist, wenn aus Dunkelheit wieder Licht wird. Wenn wir beginnen, Brücken zu bauen über Gräben, die wir mitgegraben haben. Wenn wir uns aufmachen, den Mitmenschen zu begegnen, den Konflikt anzusprechen und auszusprechen, ich vergebe dir. Einfach mal den Mut zu haben, zu sagen, ich vergebe dir. Oder eben den Mut zu haben und zu sagen, ich möchte dich von Herzen um Verzeihung bitten. Lass uns das vergessen. Ich möchte dich bitten, dass du mir vergibst. Was auch immer es war, lass es uns aufräumen. Ist das denn so wichtig? Kann etwas überhaupt so wichtig sein, dass es zwischen uns steht, dass es uns vergiftet, dass es dich kaputt macht und lähmt und dass es mich lähmt, dass es uns lähmt, dass es meine Beziehung zu ihm lähmt. Aber oftmals eben, und das ist die Predigt und das Thema, oftmals vergessen halt eben, dass es halt eben nicht funktioniert. Dass du dir nicht einreden darfst und kannst, dass deine Beziehung zu Gott in Ordnung ist, wenn das hier nicht in Ordnung ist. Und dann erleben, wenn wir dann diesen Mut haben, diesen Schritt zu gehen und über unseren eigenen Schatten springen, über unseren Stolz springen, was ist der Wert? Und wenn wir dann die Macht der Liebe und des Friedens in solchen Momenten erleben, wie sie den Bann bricht von Verletzung, Wut und Hass und das alles auflöst und Friede und Gutes hervorwächst, das sind die Lebensgeschichten und das ist das, was das Leben dann letztlich ausmacht. Das ist das, woran wir uns nähern und was uns Sinn im Leben gibt und was uns stärker macht und was uns aufblühen lässt. Was, ihr Lieben, gibt es Schöneres als das? Und eben dazu sind wir berufen als Christen, als Jünger Jesu. Dazu sind wir berufen, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach. Das ist unsere Mission und unser Lebensmotto, das soll es sein. Und dadurch bauen wir, ihr Lieben, Reich Gottes hier auf Erden, zu dem wir berufen sind. Hier und jetzt, dazu ruft Jesus dich und mich täglich auf. Er ist derjenige, der seine Hand uns entgegenstreckt und sagt, ich biete dir meine Hand an. Und wir greifen danach. Und wenn wir danach gegriffen haben und wir uns an ihm festhalten, und das heißt Christ sein, dann ruft er uns auf und sagt, so, und jetzt strecke du deinen Arm aus, und zwar deinen zweiten Arm, den du noch hast, und strecke du ihn aus, dieser Person entgegen, mit der du schon seit Ewigkeiten nicht geredet hast. Streck sie aus und arbeite genauso und wirke genauso, wie ich an dir gewirkt habe und wie ich an dir wirke. Dazu sind wir berufen. Und das ist das ganze Konzept dessen, was Jesus hier versucht, nach meinem Verständnis in diesem Gebet auch zu vermitteln. Am Abschluss der Predigt erzähle ich euch noch eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Und ich habe hier reingeschrieben, eventuell erzählen. Das wollte ich so situativ verlassen. Aber ich erzähle sie euch. Ich war Schüler und ich war einer der Schüler, der immer so in der letzten Reihe sitzt. So der Chaot und der Rebell und bla bla bla. Ne? So, ne? Vorlaut und Großmaul und halbstark und unreflektiert meinen, die Welt zu verstehen und was auch immer. Solche Schüler gibt es. Und dann gibt es noch die anderen Klassenkameraden, die in der ersten Reihe sitzen. Und das ist auch so ein typisches Klischee, von dem ich rede, aber ihr wisst, was ich meine. Die eben vielleicht und so, ne? Vielleicht nicht so rüberkommen und in unseren Augen uncool sind, eingeschüchtert, was auch immer. Keine Ahnung. So. Und das ist ja ein gefundenes Fressen für so unsichere Menschen, wie mich es damals waren, und dann allen meinen Frust auszulassen an ihm, um mich dadurch noch besser zu profilieren von den Mädels und so, ne? Dieses Klassische. Hier. Auch ihr wisst, was ich meine. Ihr sitzt ja nicht in der ersten, aber du, hier, erste Reihe. Und da saß so einer, der hieß Pitt. Und dann bekamen wir einen neuen Klassenlehrer, der kommt rein und dann sagt er, ja, ich bin der Herr Stolz, und guckt er ihn an und sagt, wie heißt du? Und er sagt, Pitt. Und er sagt, na, Pitt, bist fit. Und das war schon dann unser erster Lacher und da war er auch nicht so glücklich, der Pitt drüber. Und das war so einer, der einem echt leid tun konnte in dem Moment. Aber nichtsdestotrotz, und ich habe dann über einige Zeit, über einige Jahre, die wir dann diese Klasse miteinander geteilt haben, habe ich keinen Moment ausgelassen, wo ich ihn nicht fertig gemacht habe. Wo ich mich nicht profiliert habe durch ihn und ihn klein gemacht habe. Was auch immer. Ich weiß auch noch gar nicht mehr schon, was ich alles gemacht habe. Und dann trennten sich unsere Wege nach Schulabschluss. Er wollte, ich glaube, Lokomotivführer werden und so. Dann war es auch ein Riesenlacher, ne? So. Oder Postbote oder so. Aber hey, warum? Wir brauchen Postboten und Lokomotivführer. So. Aber damals halt. Ein paar Jahre später erlebe ich meine Bekehrung und ich darf erleben, wie ein neuer Mensch in mir heranwächst und ein neuer Geist mir neue Lebensperspektive zeigt und neuen Lebenssinn mir zeigt und eben mich verändert. Was ich dann angefangen habe, unmittelbar zu machen ist, und jetzt noch eine kleine Fußnote dahin hineingehen, ich war zu der Zeit davor auch nicht mehr wirklich so in der Gemeinde, das habe ich euch schon mal erzählt, aber als ich es noch war, so mit 15, 16, vielleicht sogar noch ein bisschen 17, wegen den einen Mädel damals, da habe ich dann all meine Jugendliche immer mitgenommen und mit abends mitgenommen und gesagt, komm, lass mal feiern gehen, ne, und hier nochmal ein Glas, trink mal einen mit, einen Schnaps und was ich was so, ne, und habe sie zu irgendwelchem Zeug immer überredet und habe so meinen schlechten Einfluss auch auf sie geltend gemacht. Und ich hatte tatsächlich diesen schlechten Einfluss sehr stark, man nannte mich auch das schwarze Schaf in der Kirche und so, ne, und dementsprechend reagierten auch die Eltern auf mich, manche heute noch, interessanterweise. Und was ich angefangen habe, dann unmittelbar zu machen, als ich meine Bekehrung erlebt habe, beziehungsweise das Gefühl, das in mir aufgekommen ist, unmittelbar durch meine Bekehrung ist, dass ich mich schuldig gefühlt habe für so viele Dinge, wo ich mich schuldig gemacht habe an Menschen, an anderen. Und dann habe ich angefangen, diese Jugendlichen, meine Jugendlichen zu besuchen und unter vier Augen zu sagen, es tut mir so leid für das, was ich gemacht habe, dass ich dich damit hineingezogen habe, dass du wegen mir deinen ersten Joint geraucht hast oder sonst irgendetwas. Und ich mich dafür entschuldigt habe und um Vergebung gebeten habe, weil mir es ein Herzensanliegen war und es passiert automatisch. Das ist diese Wechselwirkung, von der ich rede. So, und jetzt bin ich Christ und dann bin ich nach Friedensau gegangen, Theologie zu studieren. Und dann irgendwann bekam ich einen Brief, eine Einladung zum 10-jährigen Klassentreffen. Was irgendwie gab es diese Klassentreffen und jetzt nach 10 Jahren, ne, hier in Stuttgart. Und ich habe gesagt, da möchte ich unbedingt gerne dabei sein. Ich möchte mal sehen, wie diese Gesichter jetzt alt geworden sind. Ne? Da gehst du hin. In Zug gesprungen, aus Friedensau, zack, nach Stuttgart gefahren oder was auch immer. Und dann dort rein. Und dann siehst du da alle wieder und, ne, und du freust dich und man lacht und erzählt die alten Geschichten. Klassentreffen, wisst ihr ja selbst. Und dann sehe ich den Pitt aus der ersten Reihe. Da sich auch mitbewegen in dieser Gruppe, weil er war ja auch Teil dieser Klasse. Und ich sehe ihn. Und ich sehe, das sind 10 Jahre vergangen. Und irgendeine Stimme in mir sagt, was heißt irgendeine? Seine Stimme in mir sagt unmittelbar und sofort, geh hin und entschuldige dich. Ihr Lieben, das ist eigentlich nur eine kleine Geschichte, aber so klein ist sie eigentlich gar nicht. Und dann dachte ich mir so, und dann fing so meine Logik an. Und die Logik sagte mir so, was, nach 10 Jahren, was soll ich denn jetzt hier so eine alte Suppe aufwärmen? 10 Jahre, nachher wird er denken, was ist mit dir los? So. Kommst du jetzt nach 10 Jahren, wo überredest du eigentlich? Aber die Stimme sagte zu mir, mach's. Also bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Pitt, hi. Und er sagt, hallo. Und du siehst in ihm noch immer so eine Verunsicherung und so. Ne? Und natürlich sieht er mich jetzt und dann kommen auch diese alten Erinnerungen bei ihm wieder auf. Ne? Und das verunsichert ihn wiederum. Und ich sage, lass mal kurz eine ruhige Ecke finden, ich will mal mit dir reden. Und dann habe ich einfach drauf losgeredet. Ich habe gesagt, Pitt, pass auf, ich war damals nicht mehr als ein Arschloch. So. Und es ist 10 Jahre her und vielleicht hast du es schon vergessen, ich weiß es nicht. Vielleicht willst du es auch gar nicht hören, ich weiß es nicht. Aber mir ist es ein Anliegen, es dir zu sagen. Ich möchte mich von Herzen bei dir mich entschuldigen und um Verzeihung bitten für das, was ich gemacht habe. Für all die unzähligen Dinge. Ich dachte, er würde sagen, ja gut, komm, Schmandel oder so, ne? Alles gut. Gefestigter Mann, 10 Jahre später, alles gut. Aber ihr Lieben, Tränen kamen in seine Augen hinein und flossen die Wangen runter.
Er fing so leicht an zu zittern und er fing an von mir zu weinen. Und ich merkte auf einmal, was diese Kraft der Vergebung bedeutet. 10 Jahre sind da vergangen, 10 Jahre, die er das mitgeschleppt hat. Diese Erfahrungen damals, die ihn geprägt haben, die ihn mit beeinflusst haben in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Und Gott sagt mir, geh hin, Christian, und kläre es. Und ich, das ist nur ein Satz. Es ist eben nur dieser eine Satz, vergib mir. Ich habe Bock missgebaut und ich hasse mich dafür und es tut mir leid. Und er fängt an zu weinen und dann habe ich gesagt, du pass auf, lass mich dich einfach mal umarmen. Und dann haben wir uns umarmt und du spürst, das war erstmal so komisch für mich, aber auch für ihn, so. Und dann spürst du, wie so eine Last abfällt. Und da haben wir nicht mehr viel darüber geredet, weil auch er das irgendwie nicht wollte, aber der Moment, das hat geholfen. Und danach haben wir uns angeguckt und es war ein anderer Gesichtsausdruck bei ihm. Der war wesentlich lebensbejahender, es war positiv, da wurde was gelöst. Und ich bin dankbar und froh für diese Erfahrung und auch ihr habt eure Lebenserfahrungen und eure Geschichten. Und jeder von uns, auch ich heute, habt noch meine unaufgearbeiteten Geschichten. Und so ein Text hier fordert uns heraus und sagt, geh hin und räum auf. Wenn er sagt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Seid gesegnet, ihr Lieben. Amen.